The Zone Podcast. Game on. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanović.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, ich hoffe, es geht euch ähnlich gut wie mir und ihr hattet ein entspanntes Vorweihnachtswochenende. Und wir können tatsächlich sagen, heute Folge Nummer 128 ist ein kleines, aber sehr, sehr feines Nikolauspräsent, denn es ist der 6. Dezember 2022. Meine lieben Leute, in 9 Tagen beginnt die 30. PDC-Weltmeisterschaft. In 9 Tagen ist Elli Pelli. Und ich bin mir sicher, das schlägt auch das kleine Herz des großen Robby Marjanović ein bisschen schneller. Ich grüße dich, Robby.
Ich grüße dich, Elmar, und natürlich alle, die zuhören. Ja, also mein Herz schlägt auf jeden Fall schneller. Ich freue mich riesig auf diese Jubiläumsausgabe und kann es eigentlich kaum erwarten, auch wenn ich so vorbereitungstechnisch noch nicht ganz auf der Höhe bin, aber das wird sich die nächsten Tage ändern.
Ah, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Also heute, da wir den Podcast aufnehmen, leuchtet die zweite Kerze auf unserem wunderbar geschmückten Adventskranz. Es ist der zweite Advent und wie war es bei dir heute? Hat es einen anstrengenden Tag oder war es ein entspannter Sonntag, so wie es sein muss?
Es war ein Sonntag, so wie viele andere Sonntage die letzten 2 Jahre, auch 2,5 Jahre. Mit Kindern, wie gesagt, es ist immer, es war entspannt, ja doch, es war okay. Geht gerade einiges vor in meinem Leben, aber ansonsten wirklich total entspannter Tag. Die Kids schlafen, das freut mich sehr. Die haben sich die Ruhe und das Schläfchen auch wirklich verdient heute nach so einem aufregenden Tag. Aber ja, alles gut. Ich bin voll in Weihnachtsstimmung. Voll. Also bei uns, wir haben ja Kinder, wie gesagt. Der Weihnachtsbaum steht, voll geschmückt, beleuchtet natürlich als kleines Highlight. Der steht schon, ja. Wir haben, das ist einfach so ein Ding. Ich weiß, macht man nicht. Also ich komme ja aus einer katholischen Familie. Bei uns wird ja eigentlich der Weihnachtsbaum erst am Heiligen Abend aufgestellt und geschmückt.
Ich komme aus einer weniger katholischen Familie, aber daran haben wir uns gehalten.
Genau, ja. Und auch Fisch dann am Heiligabend, also fleischlos, nicht.
Nein, um Gottes Willen.
Fisch und so weiter. Ja, es wurde schon auf alles geachtet. Nee, und wir haben auch schon Plätzchen gebacken, auch das schon Mitte November eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, wenn man Kinder hat, dann ist ja eben das alles verziehen, finde ich. Für die ist das ja toll.
Absolut. Meine Kinder schlafen noch nicht, das kann ich an dieser Stelle auch kurz sagen, da wir jetzt 9:30 haben am Sonntagabend. Ich hatte ein echt cooles Wochenende, weil normalerweise der Dezember bei mir, auch wenn die WM dann so Mitte Dezember losgeht, in den letzten Jahren immer pickepacke voll war. Es war auch dann häufig so, dass es noch irgendwie eine große Unterhaltungsshow gab. Ich habe rumgerüttelt eigentlich den ganzen Dezember und bin so ein bisschen erschöpft zur WM gekommen. Das ist in diesem Jahr wirklich anders. Und ich habe an diesem Wochenende gesagt, wir machen so ein kleines Vorweihnachtswochenende frei und nur Zeit für die Kids gehabt. Das ging Freitag los mit Bowling. Wir sind am Samstag dann um 12:45 mittags schon los auf die Eisbahn. Wir waren Schlittschuh laufen, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben dann noch eine Revanche-Bowling-Partie um 22.30 Uhr eingeschoben, weil meine Kinder eine Revanche haben wollten gegen den Großmeister. Ich meine mich selbst. Und auch heute sind wir auch auf den Beinen gewesen und waren auch hier in kleinen Diesen auf dem Weihnachtsmarkt, der total schön ist, am Marienkloster. Das Schöne ist so, und das gilt auch für den Weihnachtsmarkt in Landsberg, da waren wir gestern, die sind so wenig kommerziell. Also klar sind die kommerziell, aber sie zeigen es nicht so. Weißt, ich war jetzt auch auf anderen Weihnachtsmärkten, weißt du, wenn es auf Weihnachtsmärkten Buden gibt, die 7 Meter lang sind und wo du auf 7 Metern nur Pfannen kaufen kannst, frage ich mich, warum soll ich mir eine Pfanne auf dem Weihnachtsmarkt kaufen? Ich finde, die gehören da irgendwie nicht so wirklich hin. Und solche Stände gibt es da halt nicht. Aber es ist trotzdem auch nicht günstig. Also das können wir auch sagen. Ja. So ein Flammbrot für 6 Euro, das ist ja das Problem. Aber dann, ich hätte gerne 5, dann hast du schon mal zum ersten Mal gezahlt schon mal, ne? Zack.
Ja.
Na gut, aber hat trotzdem Spaß gemacht und war trotzdem schön. Ich hab's genossen.
Ja, ich habe gesehen, München, Glühwein 7 Euro plus 3 Euro Pfand auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja.
Auch nicht schlecht.
Also auch nicht schlecht.
Ein Zehner. Für einen Glühwein kann man nicht sagen.
Ich gehe mal eben eine Runde Glühwein holen.
Also wer einen schönen, wirklich einen schönen Weihnachtsmarkt auch sehen will, was die Beleuchtung auch angeht und so ein bisschen klassisch, Baden-Baden kann ich da nur empfehlen.
Okay.
Wunderschöner, kleiner, schnuckeliger Weihnachtsmarkt, gehen sehr viele aus der Region hin. Ist echt schön.
Ja, bevorzugst du roten oder weißen Glühwein?
Roten natürlich. Weiß ist doch so eine Modeerscheinung, die gibt es doch noch gar nicht so lange, oder?
Nee, das stimmt wohl nicht. Ja. Denn hier bei uns im Kloster, das ist wohl ein altes Rezept, ist dieser weiße Glühwein, ja, der aber ein bisschen mehr Atü hat.
Ja.
Das ist so ein ist wohl ein altes Rezept, mit ein bisschen mehr Schmack ist drin. Ja. Der war auch nicht schlecht.
Mir fällt gerade ein, ich hatte das letzte Mal in München, hat mir jemand so einen ganz tollen Glühwein geschenkt, der wohl ständig ausverkauft ist. Und der hat mir eine Flasche besorgt und zu meiner Schande muss ich, also oh Gott, hoffentlich habe ich den mitgenommen. Ich muss echt gucken, der ist bestimmt beleidigt. Oh je.
Das verraten wir keinem.
Der hört hier zu, der weiß bestimmt, deswegen ruft er mich auch schon seit einer Woche nicht mehr an. Jetzt ist alles klar. Okay.
Shit happens. Ja. Sag mal, Folge Nummer 128, die checkst du wie?
Also wenn der Gegner auf Finish steht, natürlich 18, Triple 20 Bullseye. Es ist immer nur die Frage, wenn du die Triple 18 triffst, hast du ja 74 Rest. Und dann ist da scheiden sich natürlich die Dartsgeister. Bleibst du auf der Triple 18 für Doppel 10 oder gehst du auf Triple 14 für Doppel 16? Ja, und ich möchte jedem nur sagen, also so ein richtiger Profi, also nicht so einer wie ich, sondern so ein richtiger Profi schaut natürlich, wie steckt der erste Dart. Wenn der gut steckt für ihn, dann bleibt er auf der Triple 18. Wenn nicht, dann switcht er rüber auf die Triple 14. Aber so ein Bullseye-Finish auf 128 ist schon schön, vor allem wenn dein Gegner auf 32 oder Tops steht. Nicht schöner.
So ein Bullseye-Finish ist tatsächlich echt schön. Ja. Und dass dieser Gerben Price das in diesem Jahr 38 Mal schon erlebt hat, ist nicht schlecht.
Das Jahr ist noch nicht vorbei. Der kann
und
auch ein
Jahr
paar
ist noch
checken,
nicht vorbei. Du hast genau recht. Ich glaube auch, der will noch ein paar checken. Der hat nämlich ein bisschen Pressure bei dieser Weltmeisterschaft, weil er 500.000 Pfund Preisgeld zu verteidigen hat. Es war natürlich letzten Montag die WM-Auslosung. Hast du sie live mitverfolgt?
Nein, das habe ich nicht geschafft.
Ich auch nicht. Ich wollte eigentlich, aber ich habe es auch nicht geschafft.
Ja. Die ist mir auch immer ein bisschen zu hektisch die letzten Jahre. Dadurch durch diese gesplittete erste, zweite Runde musst du echt gut aufpassen. Und es geht relativ zügig da auch voran.
Finde ich auch.
Ja. Ich meine, man kann es angucken, klar, aber was spricht denn dagegen, sich das danach in aller Ruhe anzuschauen?
Du bist halt dann in der Sekunde nicht mit dabei, als dann die Lose sozusagen gezogen werden. Aber wir haben das ja auch ein paar Mal kommentiert und es ist auch zum Kommentieren echt überhaupt nicht angenehm, weil es tatsächlich so wahnsinnig schnell geht und du dann auch immer mit dieser Liste und wer hat welche Nummer, da kommst du kaum hinterher und hechelst eigentlich nur diesen Kugeln, die permanent da gezogen werden hinterher und kriegst die Paarungen kaum auf die Reihe und weißt auch dann später, das typische Phänomen, das Ding ist vorbei und du weißt gar nicht, wer gegen wen spielt, weil das einfach viel zu schnell ging. Es fehlt einfach mal so durchatmen, mal in Ruhe auf das Draw gucken. Ach, und das waren die ersten Runden. Na gut. Natürlich müssen wir darüber reden. Ansonsten ja jetzt so eine Woche, und das gilt auch für die nächste Woche, die entspannt ist. Was heißt für die nächste Woche? Die nächste Woche beginnt ja dann schon am Donnerstag die Weltmeisterschaft. Aber jetzt ist kein PDC-Turnier. Jetzt sind es viele Exhibitions. Die WM-Teilnehmer bereiten sich auf die Weltmeisterschaft vor. Viele machen das tatsächlich, indem sie Exhibitions spielen. Ne? So ein bisschen dadurch auch im Rhythmus bleiben, Matchpraxis sammeln und hoffen damit einfach in Form zu kommen.
Ja. Gestern war eine Darts-Gala, eine große in Mannheim.
Habe ich gelesen und mitbekommen, hat Gaga gewonnen.
Genau, einfach mal im Finale Gerben Price geschlagen.
Ich meine, aber das sind ja so kleine Siege. Ne? Klar ist nicht der Druck da und das ist nicht ganz so ernst. Aber gewonnen ist dann irgendwie auch gewonnen. Nimmst du mit in Richtung Edipelli?
Auf jeden Fall, das ist gut für die Birne und auch gut für die Tour nächstes Jahr. Da passt du vielleicht auch mal wieder Gerben Price vor der Nase. Und dann ist nicht schlecht, wenn du schon mal als Sieger von der Bühne gegangen bist vorher.
Absolut. Wollen wir mal etwas konkreter werden in Bezug auf diese Auslosung?
Sehr gerne.
Sehr gerne. Lass uns vielleicht eines mal vorneweg jetzt machen, Robby. Da müssen wir uns festlegen. Ja. Das, man gibt ja, das machst du genauso wie ich das mache, im Vorfeld einer Weltmeisterschaft eine Menge Interviews an Zeitungen, an Agenturen, die eine Einschätzung haben wollen. Und darum muss ich mir auch dann relativ direkt nach der Auslosung klar werden, okay, wer sind meine Favoriten? Weil die werden mich danach fragen, wie schneiden die Deutschen ab? Was machen die drei Ladies und so weiter und so fort? Ich habe mich festgelegt und gesagt, tatsächlich ist es der Van Gerven, der seinen vierten WM-Sieg holen wird. Weil er das beste Jahr 2022 von allen gespielt hat, weil er einfach on fire ist.
Ja.
Gehst du mit?
Ich gehe mit. Er ist im Moment, glaube ich, schon der Favorit. Aber es ist eben auch eine WM, die, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen ist. Das haben wir bei der letzten schon gesagt und bei der vorletzten auch schon, das weiß ich. Aber es wird nicht leichter, finde ich, von Jahr zu Jahr. Und was ich, glaube auch interessant finde, Peter Wright wäre auch so ein Kandidat, wo ich sage, der kommt wieder aus dem Nichts, aus dem völligen Nichts. Auch bei seinem ersten WM-Titel 2020, da hat er ja eine Premier League-Saison gespielt, unter aller Sau, also für seine Verhältnisse. Und dann wird er plötzlich Weltmeister. Was total interessant wäre, wenn Peter Wright tatsächlich Weltmeister werden würde, hätte der mit Abstand das höchste Preisgeld in der Order of Merit, das es jemals gab, 1,6 Millionen. Ich glaube auch, wenn Van Gerven Weltmeister wird mit 1,35 Millionen, so viel hat noch keiner, kein einziger Spieler in der Weltrangliste gehabt. Und wir könnten unter Umständen wieder drei Spieler haben, die über 1 Million in der Order of Merit haben, wenn alles passt. Es ist schon Wahnsinn, was sich da bewegt, auch mit den Jahren.
Absolut.
Und, deswegen, aber ich gehe da schon mit. Van Gerven ist, vor allem nach den Players Championship Finals, muss man auch sagen, der Favorit auf den Titel.
Der Favorit.
Weil ich auch glaube, über die Länge der WM wird es schwierig, so lange die Form zu halten. Und ich glaube, er ist einer von ganz, ganz wenigen Kandidaten, die das können.
Hätte er diese Weltmeisterschaft schon häufiger gewonnen, wäre ich mir noch ein Stück sicherer, er wird das in diesem Jahr erneut tun. Dadurch, dass es ja schon ein Turnier ist, mit dem er nie so ganz warm geworden ist, wo er auch ein paar bittere Niederlagen kassiert hat, weiß ich so innerlich nicht so zu 100%, dass er es machen wird. Kann auch sein, dass der rausgeht, weil er sich vielleicht zu viel Druck macht, weil ihm vielleicht der Set-Modus nicht liegt, was auch immer es ist. Und er will natürlich jetzt auch wirklich diese WM gewinnen. Der will ja wieder auf Platz 1 kommen. Also der hat jetzt eine Chance, ne? Und willst du selbstverständlich nicht krachen lassen. Ich finde, bei Peter Wright sind mir echt zu viele Fragezeichen da, als dass ich den da irgendwie ganz nach oben setze. Ja, der ist bei mir auch in dieser ersten Garde mit dabei. Wenn der gut in das Turnier reinkommt, traue ich dem natürlich auch alles zu. Aber wir wissen nicht so genau, wie gut er gerade ist. Jetzt auch diese gesundheitlichen Probleme seiner Frau von Joanne. Sie ist aus dem Krankenhaus ja wieder zurück und bekommt aber auch wieder weitere Behandlungen. Das ist ja nicht abgeschlossen. Also das wird auch Peter beschäftigen. Das wird ihn auch so ein bisschen von der Vorbereitung abhalten auf die Weltmeisterschaft. Und ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Das würde mich zumindest wundern. Und ich glaube zudem, dass wir bei dieser Weltmeisterschaft nicht die ganz große Überraschung erleben werden. Ich glaube, einer aus den Top Vieren wird's machen. Price, Wright, Van Gerven oder Smith. Ich glaube nicht, dass Luke Humphries jetzt Weltmeister wird. Ich glaube nicht, dass Joe Cullen plötzlich Weltmeister wird. Ich glaube nicht an so eine Überraschung, dass da einer aus der zweiten Reihe einfach durchmarschiert. Dafür ist diese WM zu lang. Und dafür ist sie auch zu groß. Und dafür ist sie auch zu besonders. Und dafür hat sie einen zu hohen Stellenwert. Das kriegst du nicht alles gebacken, wenn du zum ersten Mal auch dann dein WM-Finale womöglich spielst.
Wir reden ja immer auch oft in der Vergangenheit oder haben wir ja über Dark Horses geredet, über diese Spieler, die man vielleicht beobachten sollte, die eventuell so einen Überraschungscoup landen könnten. Ich finde, die Dark Horses, die sind dieses Jahr eigentlich nur so zu definieren, welche Spieler sind denn in der Lage, in ihrer Topform diese vier Top-Favoriten im Turnier rauszunehmen. Das sind die Dark Horses für mich. Aber es gibt jetzt wirklich keinen Spieler außerhalb dieser Top 4, den ich jetzt, wo ich sagen würde, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass der mit dem WM-Pokal da nach Hause geht. Auch kein Dave Chisnell zum Beispiel, der ja wirklich auch immer so ein Kandidat ist, wo man schauen muss. Auch nicht Joe Cullen, der ist für mich auch noch nicht reif genug, auch wenn er schon so lange dabei ist.
Auch Danny Noppert nicht.
Auch Danny Noppert nicht. Auch Van Gerven, ich habe irgendwo jetzt gelesen, auch wieder die letzten 10 Jahre, jedes Mal, wenn der verloren hat bei der WM, die letzten 10 Jahre hat jemand ein 100er Average spielen müssen. Allein das ist ja schon, weiß ich meine, das geht 10 Jahre lang gut, aber irgendwann ist da nochmal Schluss bei Van Gerven, weil der spielt jetzt auch 10 Jahre lang höchstes Niveau.
Ja.
Und Dark Horse gibt es für mich keinen Josh Rock. Ich traue dem viel zu.
Wie ist das bei dir mit Dirk van Dijvenbode?
Nein, sehe ich nicht. Ich sehe es einfach nicht. Aber das hat gar nichts mit dem Spielerischen zu tun. Spielerisch kann er das machen. ich glaube, sogar sehr gut machen. Er ist in der Lage dazu, spielerisch diesen Titel zu holen. Aber ich glaube, dass er mental, und das haben wir auch in den letzten paar Turnieren noch gesehen, vor Kameras, dass er mental noch nicht so weit ist. Er wird vielleicht irgendwann mal so weit sein, aber ich finde, dass er da noch seine Schwächen hat.
Weil er zu aufbrausend ist.
Ja, das ist selbstkritisch.
Ist es das richtige Wort? Ich weiß es nicht genau. Die Emotionen beeinflussen sein Spiel zu stark. Genau, der ist nicht sortiert genug. Der kriegt es nicht hin, noch irgendwann so ein bisschen die Ruhe zu finden auf der Bühne, auf der größten Bühne der Welt, um dann auch diese Situation zu überstehen, die du überstehen musst, um Weltmeister zu werden. Der Sieger wird, das haben wir in jedem Jahr eigentlich, der Sieger wird irgendein, zwei ganz enge Momente haben, wo er vielleicht auch ein bisschen Glück braucht, aber vor allem hervorragende Nerven braucht, um da durchzukommen.
Ja.
Komm, fangen wir mal mit den Deutschen vielleicht an. Flo Hempel hat eine harte Auslosung. Keegan Brown ist zunächst mal sein Auftaktgegner, den hat er drauf, glaube ich. Flo jetzt ja auch mit einem neuen Ausrüster, ne? Großer Vertrag.
Ja, stimmt.
Mit der Firma Winmo, muss man echt mal sagen, Gratulation.
Da müsste auch der erste deutsche Spieler bei Winmo sein, oder? Also zumindest hatten sie noch nicht welche, die mir jetzt also spontan einfallen.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, klar, Max hat auch früh einen Sponsor gehabt, ist dann Bulls und Bulls Niederlande und so weiter und so fort. Gaga war dann der Erste, der bei der großen Firma Target diesen Deal bekam. Und jetzt ist eigentlich Flo der Zweite, der einen großen, fetten Deal mitnimmt. Ne? Nur nochmal zur Erinnerung, Winmo, Van Gerven, Joe Cullen. Also das ist jetzt auch echt ein Hersteller mit viel Kohle, mit vielen Spielern, die ganz vorne mitmischen. Wir wissen um den Dartboard-Vertrag bei der PDC. Also das ist eine große Firma und ein toller Deal. Ja, Glückwunsch.
Gut, wie fett der Deal ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das schon sich mehr lohnt wie der davor.
Ja, das glaube ich auch. Und das vermute ich mal, hat Flo einfach auch jetzt davon profitiert, dass Gaga gezeigt hat, dass das ja in Deutschland funktioniert, auch gerade mit einem deutschen Namen. Das ist ja eine sehr erfolgreiche Combo, Target und Gabriel Clemens.
Oh ja, die Darts gehen weg wie warme Semmel.
Ja, wie warme Semmel. Ja.
Ja.
Und das freut natürlich die Firma Target. Aber jetzt mal nur mal so zum Vergleich. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich hau das jetzt einfach mal raus. Also ein Nathan Aspinall ist für Target, obwohl der Mann Top 10 ist, obwohl der UK Open Champion ist, obwohl der zweimal WM-Halbfinale gespielt hat, ist der kein Vergleich zu Gabriel Clemens. Ist ja auch logisch, ne? Gabriel Clemens als deutsche Nummer 1 in einem Land mit über 80 Millionen Einwohnern, da ist einfach auch ein großes Kaufpotenzial da. Und das versuchen die Firmen natürlich auszunutzen. Und den Plan wird jetzt auch Winmo haben, ne? Winmo mit Flo Hempel. Aber das nur am Rande. Keegan Brown ist das eine. Und dann kommt schon Luke Humphries.
Ja.
Das Einzige, das habe ich jetzt auch in den Interviews gesagt, das einzig Gute ist vielleicht, dass es ein gutes Omen ist, auf den Weltranglisten Fünften zu treffen. Denn den hat er im letzten Jahr mit Dimitri Vandenberg geschlagen. Nur habe ich irgendwie das Gefühl, der Humphries ist in einer besseren Verfassung. Der ist echt ein bisschen schwieriger zu schlagen.
Er wird echt schwierig zu schlagen. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht, glaube ich, in die Tasche lügen. Also sollte es zu dem Duell Humphries gegen Hempel kommen, dann muss Flo erstmal froh sein, dass er Keegan Brown besiegt hat, das ist ganz klar. Aber dann muss er schon A++-Level spielen. Also da führt auch kein Weg dran vorbei. Gegen Keegan Brown hat er wirklich den Riesenvorteil auch mental. Keegan Brown muss dieses Spiel gewinnen, um seine Tourcard zu halten.
Ja.
Er muss. Also für Keegan Brown konzentriert sich jetzt irgendwie die Arbeit von 2 Jahren auf ein Erstrundenmatch im Ali Pelli. Und trotz der Erfahrung von Keegan Brown bin ich mir trotzdem sicher, dass da vielleicht so ein bisschen der Schwachpunkt sein wird von Keegan Brown. Aber man darf sich natürlich auch nicht drauf verlassen. Wir haben auch schon viele Spieler gesehen, die dann plötzlich völlig über ihrem Level spielen und dann den anderen wegrasieren. Also,
und gerade auch bei Keegan Brown, der hat das immer wieder mal geschafft. Es ist ja ein World Youth Champion, ist schon ein Weilchen her, 2014. Ist jetzt die 64 der Welt, Flo ist die 60. Also von der Ranglistenposition hat er so ein paar leichte Vorteile. Aber nochmal in Bezug auf Luke Humphries. Jetzt mal der andere Blick. Also wir haben den Blick und denken, vielleicht klappt da was. Die Engländer werden sagen, Luke Humphries ist kein Problem, der steckt in die Nummer 60 der Welt. Also Flo Hempel, was hat denn der gerissen in diesem Jahr? Da war ja, also ne, so, mal aus der Sicht, und Luke Humphries kennt Flo, der würde ihn auch nicht unterschätzen, aber da ist er schon ganz, ganz klarer Favorit. Und das heißt echt einfach nur Daumen drücken für den kölschen Jung. Dann haben wir Gabriel Clemens. Auf den könnte eine ganz spannende erste Runde warten, wenn denn Willie O'Connor ins Straucheln käme gegen Bo Greaves. Also zunächst mal, zwei Deutsche sind gesetzt. Das haben wir noch nie gehabt bei der WM. Der eine ist die 25, nämlich Gaga. Der andere ist auf Position 29 gesetzt, Martin Schindler. Und Gabriel Clemens trifft dann also in der zweiten Turnierrunde auf den Sieger von Willie O'Connor und Bo Greaves. Die 18 Jahre junge Engländerin, die so ein Riesenjahr 2022 gespielt hat, auf die wir alle sehr, sehr gespannt sind. Also ich weiß nicht, ob Willie O'Connor Bo Greaves einfach platt macht und schlägt und durchmarschiert. Bin sehr gespannt, was Bo Greaves da machen wird. Bin echt gespannt, ob die einen hohen Average hinzaubern kann, ob sie das gehandelt bekommt im Alley-Pally. Sie werden alle hinter ihr stehen, davon gehe ich mal ganz fest aus. Das hat natürlich eine ganz besondere Energie, die du erstmal handeln musst, ne? Als 18 Jahre junge Spielerin.
Ja, also ich hätte jetzt so pauschal gesagt, vielleicht wird es auch so eine nervliche Sache für Greaves, wird sie ihre Leistung abrufen können im Alley-Pally. Aber man muss ja auch mal zurückdenken, sie hat ja 8 Turniere gewinnen müssen bei der Women's Series, um dabei zu sein. Auch da hätte man vielleicht gesagt, okay, irgendwann kommt sie mal ins Straucheln, nervlich, aber sie hat das super abgerissen. Die Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache. Bo Greaves spielt 8 Punkte im Average weniger diese Saison als Willie O'Connor. Heißt aber im Prinzip nichts, weil die Gegner von O'Connor sind andere als die von Greaves, die sie hatte. Das heißt, bei Greaves, die spielt ja eigentlich alleine das Spiel gegen ihre Gegnerin. Die hat ja kaum Gegenwehr, also nur wenn die wirklich die Top-Damen mal kommen oder jemand einen guten Tag hat. Also das heißt, das ist ihr wirklich ihr Netto-Average, den sie spielt. Und den erreichen nicht viele. Also jetzt mal, wenn du von Platz 20 weiter nach unten gehst, da sind nicht viele, die 85 im Average spielen, wenn sie wirklich jedes Leg alleine spielen müssen. Und O'Connor hat eben diese starken Gegner.
Dazu kommt ja noch bei Bo Greaves, dass die auch teilweise gegen Gegnerinnen unterwegs war, wo sie wusste, ich brauche jetzt auch nicht mein A- und mein B-Game. Ich fahre das Ding jetzt einfach nach Hause. Ich will das Match safe gewinnen, damit ich nachher mich noch steigern kann. Du kannst ja nicht so eine Saison 50 Siege am Stück, wir haben das letztes Mal schon mal gesagt, im sechsten Gang spielen. Geht nicht. Du musst mal nachlassen, du musst mal durchschnaufen, du musst mal Luft holen, damit du dann wieder dein Spiel auf Vordermann bringst, wenn es darauf ankommt. Also würde ich auch sagen, Everett hat da keine große Aussagekraft. Es ist eher das Spiel der Nerven, das Spiel, wie handelt Bo Greaves. Das ist so, ne, sind so die kleinen Unbekannten liegen ganz klar bei ihr.
Aber die Halle wird auf jeden Fall auf der Seite von Greaves stehen, das ist sicher. Ja. Willie O'Connor kommt aus Irland, die spielen in London, in der englischen oder britischen Hauptstadt. Es wird schwierig, also was das angeht. Aber ich glaube, O'Connor ist auch so ein bisschen abgezockt. Den wird das gar nicht so sehr stören. Der kommt mir so vor wie so ein kleiner Frechdachs, der sich eigentlich drauf freut, sich so ein bisschen nicht viel anzulegen mit dem Publikum, aber ein bisschen Stimmung in der Bude ist. Und ich glaube, der hat ja auch eine Riesenchance, sich zu zeigen. Das wird ja wieder so ein Match sein mit guten Einschaltquoten. Spielt er da ein gutes Spiel? Ist er plötzlich auf der Bühne, dann wird er wahrgenommen, mehr wahrgenommen als vorher, weil er ist auch einer, der läuft unterm Radar so ein bisschen die letzten Jahre. Deswegen für ihn auch eine Riesenchance, glaube ich.
Ja, wenn ich aber an Willie O'Connor denke, denke ich auch an das Match gegen Max Hopp in Dortmund vor, wann war das? Wann hat Max das Halbfinale erreicht? Weißt du noch, als er sich mit Publikum angelegt hat, als er vogelwild eigentlich da rumgelaufen ist und auch ins offene Messer gerannt ist am Ende. Er hat es unterschätzt. Das würde ihm wahrscheinlich kein zweites Mal passieren.
Hey,
aber schon einer, der so mit der Stimmung im Saal arbeiten möchte. Und wenn das nicht so funktioniert, irritiert es ihn schon. Ne?
Dann sag doch mal deine Prognose. Gegen wen spielt Gaga? Gegen O'Connor oder gegen Greaves?
Bo Greaves.
Bo Greaves. Ich sag O'Connor.
Okay. Aber ich mache auch Bo Greaves, weil ich es einfach schön, wenn ich die Geschichte gut finde.
Du findest natürlich die Geschichte. Ich finde sie auch super toll, aber ich glaube eben, dass das noch nicht das Ende der Geschichte der Bo Greaves war, sondern erst der Anfang. Ein ganz kleiner Anfang vielleicht nur.
Ja. Martin Schindler wird es mit dem Gewinner von Martin Lukeman zu tun haben, der ja ein überraschend gutes Jahr 2022 gespielt hat. Lukeman oder Nobuhiro Yamamoto. Ein Japaner, da ist für mich Lukeman der Favorit. Und der ist nicht einfach zu knacken.
Lukeman ist der Favorit gegen Yamamoto.
Ja.
Jetzt hör auf. Jetzt hast du aber einen rausgehauen. Nee, also ich glaube auch, dass das wird Lukeman relativ easy im zweiten Gang schaffen. Da wird er nicht viel Gegenwehr kriegen, vielleicht das ein oder andere Leck oder Set eventuell, aber das wird wahrscheinlich zum Duell der Martins kommen. Und dann wird es schwierig für Martin Schindler, finde ich. Also aus meinen Augen.
Absolut.
In meinen Augen, ja.
Absolut. Der hat gezeigt, dass er sich auf der Bühne auch wohlfühlt. Ich finde, das ist ein guter Fighter, ne? Ein guter.
Ja.
Der hat so eine gute Einstellung. Der hat eine ganz gute Energie auch auf der Bühne. Der pusht sich gut, der hadert nicht zu sehr mit sich, wenn es mal nicht so läuft. Den musste er erstmal knacken. Und vor allem ist Martin auch jetzt Favorit. Das ist nicht unbedingt die Rolle, die er so wahnsinnig gern hat, vor allem auch nicht auf TV-Bühnen. Da muss er natürlich durch, klar. Der ist jetzt gesetzt. Damit muss er leben, dass er jetzt gerade in der ersten Runde natürlich der Favorit ist. Wenn er denn durchkommt, wird es auch nicht ganz so leicht, ne?
Ja, da wartet wahrscheinlich Michael Smith. Ja. Und das ist dann einer von den vier, die man wirklich so auf dem Zettel hat. Oder viele auf dem Zettel haben.
Und die du auch nicht haben willst so früh, mal ganz ehrlich, ne?
Ja, es ist die dritte Runde bei einer WM. Es wäre ein gutes Ergebnis. Also für Martin wäre ein Sieg bei der WM schon mal das beste Ergebnis aller Zeiten. Das muss man das auch stimmt. mal festhalten. Der hat noch nie ein WM-Spiel gewonnen.
Ja.
Auch wenn man das Gefühl hat, kann eigentlich irgendwie gar nicht sein, so oft wie der dabei war und so gut wie der spielt. Aber es wäre, glaube ich, für ihn, ich hoffe einfach mal abgesehen, da, egal was dann danach passiert, ich will einfach mal, dass Martin ein Spiel bei der WM gewinnt. Das wäre so mein erster Wunsch, mein größter Wunsch auch für ihn, und das wird ihm einen neuen Schub geben in seiner Karriere, wenn er dort ein Spiel gewinnt, völlig abgesehen davon, was danach passiert.
Ja. Okay, das sind die drei Deutschen, die wir haben. Wir können vielleicht mal so ein bisschen durchgehen, wer läuft auf wen. Also wir wissen, Gerben Price, wenn er durchkommt, er wird es wohl mit Luke Woodhouse zu tun bekommen bei seinem Auftaktmatch. Denn Luke Woodhouse hat es mit dem ersten Ukrainer zu tun, der bei einer PDC-WM dabei ist, mit Wladyslaw Omelchenko. Wir wissen, Price settet das Drittrundenmatch gegen Van Barneveld, immer vorausgesetzt, die kommen da auch durch. Barney spielt gegen den Sieger von Ryan Mickel und Lisa Ashton, eine von diesen drei Frauen. Also Ashton, Bo Greaves und Fallon Sherrock sind mit dabei. Auch das mal nur am Rande. Fallon Sherrock spielt gegen Ricky Evans. Lisa Ashton gegen Ryan Mickel und Bo Greaves, wie angesprochen, gegen den Iren Willie O'Connor. Ja, dann haben wir, um das mal ein bisschen runterzugehen, Peter Wright wird es mit Ben Robb oder Mickey Menzel zu tun bekommen. Ich glaube, das ist für Peter Wright genau das richtige Los. Das kann er, glaube ich, nicht verlieren. Da kommt er durch, da kommt er ins Turnier rein, hat nicht zu viel Druck am Anfang und kann einfach mal gut in dieses ganze Event starten, oder?
Ich glaube auch, das ist ein guter, langsamer Gegner eventuell mit Mickey Menzel, der ja der Favorit ist gegen Ben Robb, auch wenn der wirklich ein guter Spieler ist und auch das ein oder andere Mal auch gezeigt hat, dass er phasenweise richtig gut mithalten kann. Aber das ist jetzt ein längeres Match. Und ich gehe auch davon aus, dass Peter Wright auch die Geschwindigkeit passt, die Art des Gegners passt. Mickey Menzel ist ja ein völlig unaufgeregter Typ, der auch nicht auffällt. Und das ist genau das, was Peter Wright braucht, um erstens mal sein WM-Outfit zu präsentieren. Das wird wieder wahrscheinlich absolute Bombe. Also da Obacht. Und ansonsten, ja, muss er dann einfach nur noch schauen, was kommt als nächstes. Und da könnte es dann doch schon schwieriger werden mit Kim Heibrechts oder Keen Barry potenziell.
Ja.
Und Keen Barry ist einer, dem traue ich auch zu, Kim Heibrechts eventuell zu schlagen. Ja. Das ist einer, der ist heiß drauf. Den hat man auch nicht immer so auf dem Schirm. Aber der ist schon gefährlich für jeden, glaube ich.
Ja. Hat er auch letzte WM gezeigt, ein Riesenmatch gegen Johnny Clayton gespielt.
Ja.
Wo Johnny Clayton auch plötzlich richtig Gas geben musste. Und da war er ja noch in seiner absoluten Topform. Ne? Den hat er halt rausgenommen, weil er verdammt gut war. Du, das Qualifikationsturnier hat es ja noch gegeben mit drei Spielern, die dann zur WM noch reingerückt sind. Richie Burnett hat es geschafft. Der Prince of Wales ist bei dieser WM mit dabei.
Also wir haben
Joe
echt Cocker ein Problem. Ja, wir haben echt ein Problem mit den Smiths und mit den Prince of Wales bei dieser WM. Mehrfach dabei. Also auch Levy Williams oder Louis Williams ist auch der Prince of Wales. Und Richie Burnett tatsächlich mit dem Comeback so ein bisschen.
Ja.
Ist ja ein Spieler, der war so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden oder wurde verschwunden von der Bildfläche auch teilweise.
Weil er des Dopings überführt wurde.
Genau, wilder Wurfstil. Auch sehr viel Körpereinsatz.
Wahnsinn.
Also wenn du irgendwie ein Buch schreiben willst, wie spiele ich nicht Dart, mit welcher Technik, dann musst du ganz vorne auf dem Buchcover Richie Burnett draufdrucken. Weil genau das ist das, was du nicht machen sollst.
Und wenn du weißt, wie Joe Cocker tanzt, wenn er singt, so bewegt sich Richie Burnett auf der Bühne. Ja. Genau so. Und lebt ich mag Joe das Cocker auch noch? So. Ich finde das so geil, wenn Richie Burnett dann auch wie so ein Tiger hinter der Bühne, geht er auf und ab, der hat so eine Unruhe in sich. Also ich freue mich irgendwie, dass der zurück ist. Der Prince of Wales, ich meine, Weltmeister von 1995. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. 94 war Part, 95 war Richie Burnett, 96 war der großartige Steve Beaton. Genau. Haben wir noch irgendwie einen los, eine vergessen? Gary Anderson bekommt es mit den schon angesprochenen Prakashiva oder mit Madhas Rasma zu tun, also wahrscheinlich mit Madhas Rasma. Und ich sage euch eins, gegen den kann Gary Anderson auch schon gleich rausgehen. Der ist an 11 gesetzt, Gary Anderson. Der würde in der dritten Runde wahrscheinlich auf Chris Dobie treffen, auch wenn der erstmal mal Tyne Claremaker wahrscheinlich schlagen muss. Also auch nicht so einfach. Aber Madhas Rasma, wenn der so ein bisschen einen Lauf kriegt, wenn der nicht zu viel Respekt vor dem Namen Gary Anderson hat, ist der imstande, den rauszunehmen.
Ja, und dann gibt es einen kleinen Freiflug für Gary Anderson in der Order of Merit. Und zwar auf Platz 22, Minimum. 22.
Das ist so ein bisschen wie damals bei Jackpot Adrian Lewis, als er gegen Kevin Münch verlor. Der ist ja auf 20 geknallt dann auch, ne?
Ja.
Und dann wird's schwer. Dann wird's für Anderson richtig schwer. Da muss er sich auch entscheiden, was er jetzt vorhat. Will er Pro Tour? Will er richtig ran? Will er mal lochen oder will er es besser lassen?
Wir hatten es ja schon erwähnt. Also Gary Anderson versucht sich im Moment oder hat schon versucht, sich in der Pro Tour Order of Merit, die ja schon wieder läuft, für die nächsten großen Turniere, Matchplay, Grand Prix und so weiter, da sich schon zu festigen, hat auch da schon ein gutes Standing, glaube ich, für nächstes Jahr. Aber wenn er weiterhin die European Tour so konsequent verweigert, wie er das die letzten Jahre gemacht hat, dann wird ihm dieses Geld fehlen aus der European Tour. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber Totgesagte leben länger, sagt man. Aber Totgesagte müssen eben auch ihr Preisgeld gewinnen bei der PDC.
Vielleicht noch, nicht, dass ihr denkt, wir hätten ihn vergessen, Michael van Gerven, das ist ja an 3 gesetzt, wird es bei seinem Auftaktmatch mit dem Sieger von Nils Sonnefeld und Louis Williams zu tun bekommen, dem schon angesprochenen Prince of Wales, der, glaube ich, diesen Nickname wirklich genommen hat, weil man einfach dachte, der kommt nicht mehr zurück, der Richie Burnett. Ja, dass er sich jetzt so reingefightet hat, auch über diese andere von Modus da initiierte Liga, da hat er viel Matchpraxis gesammelt, ne? Da war der oft unterwegs. Ja, diese Super League, die hat ihm gut getan. Und der ist jetzt echt zurück. Ist eine erstaunliche Geschichte. Gibt's für dich noch irgendwie so eine besondere Auftaktpartie, die dich vom Hocker gerissen hat? Bei mir ist das ehrlich gesagt nicht passiert. Josh Rock spielt gegen Jorge Justicia und würde dann auf Kellen Ritz treffen. Irgendwie finde ich auch ganz spannend, weil es so zwei so junge Typen dann wären, ne? Rock und Kellen Ritz. Da ist Feuer drin, da ist Geschwindigkeit drin, wird ein geiles Match sein.
Ja.
Aber Jorge Justicia darfst du nicht ganz unterschätzen. Das ist ein erfahrener Mann, erfahrener Spieler. Aber normalerweise, wenn Rock sein normales Level spielt, also den im Sack.
Ja, ich finde auch dieses Viertel mit Peter Wright besonders interessant, weil Peter Wright ist die große Unbekannte. Wie wird er sich präsentieren? Wie wird er spielen? Das ist einer der vier Top-Gesetzten, die so ein bisschen straucheln könnten. Und da aus diesem Viertel könnte wirklich jemand kommen, den wir da nicht gesehen haben. Eventuell in einem Viertel oder Halbfinale sogar, man weiß es ja nicht. Ja. Deswegen gucke ich natürlich auf Roby John Rodriguez, der da mit dabei ist, Dimitri Vandenberg. Es könnte ja wieder zu einem Viertrunden-Match gegen Peter Wright kommen.
Ja.
Da gab es ja diese Geschichte, die für mich, glaube ich, immer noch nicht ganz beiseite ist, zwischen den zwei, Vandenberg und Peter Wright. Deswegen schaue ich da so ein bisschen. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie läuft es mit Krzysztof Ratajski? Wird er sich, auf mich hat er den Eindruck gemacht, als ob er sich wieder gefangen hätte, so ein bisschen den Rettungsschirm ausgeworfen. Und dann die ganz große Frage, in welcher Form wird sich Mensur Suljovic präsentieren? Das ist für mich ein ganz großes Fragezeichen. Es wird wahrscheinlich nicht weiter wie die dritte Runde gehen, weil da würde dann Michael van Gerven eventuell warten. Aber auch Mike de Decker und Jeff Smith könnten schon der erste große Stolperstein werden.
Ja.
Und die WM sowieso nicht das Turnier von Mensur, mal abgesehen davon.
Das stimmt. Und keiner weiß eigentlich auch eher nicht, warum eigentlich nicht, weil er ja auch schon ganz früh damals im Achtelfinale stand, die Nummer 2 der Welt, James Wade, geschlagen hatte. Aber haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder thematisiert. Van Gerven dann in Runde 3, wenn er das denn schaffen sollte, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da durchkommt. Dafür war das einfach zu dünn, was Menzo uns jetzt zuletzt gezeigt hat. Da hat das einfach nicht ausgereicht. Also,
es wird, ja, das aber vielleicht nochmal ein Ding.
Ja, gerne. Also,
das sage ich nachher. Ich sage es nachher nochmal zu der WM.
Okay. Ich wollte einfach nur sagen, das war jetzt so die Auslosung. Das waren so ein paar Gedanken zu interessanten Auftaktpartien. Der Spielplan ist ja auch raus. Müssen wir darauf kurz eingehen? Ich habe ihn gar nicht so auf dem Schirm. Ich kann das jetzt gar nicht alles so runterbeten. Kannst du das?
Wann gespielt wird? Ja gut, Peter Wright natürlich, das am ersten Abend. Mickey Menzel hat ja schon getweetet, dass er nicht gucken muss nach der Auslosung, wann er spielt. Erster Abend, direkt schon Hotel und gebucht. Ja. So.
Ich gehe auch mal ganz kurz hier durch. Wann spielen die Deutschen? Das wird euch mit Sicherheit interessieren. Und jetzt bin ich hier beim Samstagabend, da ist noch nichts. Ich habe das mal irgendwann mir natürlich schon mal rausgepickt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf und will jetzt auch keinen Fehler machen, will hier keinen Quatsch erzählen. Jetzt bin ich hier am Montagabend. War nicht Montag der Gagger schon dran? Dann ist es der Dienstag. Das ist der Tag, an dem wir nur eine Abendsession haben. Das ist der Tag, an dem Raymond van Barneveld in das Turnier einsteigen wird. Am Mittwochabend ist es dann Gabriel Clemens, der seinen Auftakt bestreiten wird. Ich weiß, dass Martin ganz spät am 23. seine Auftaktpartie spielt.
Und
das
am ist 22.
der Freitagabend.
Ja. Ja. Und also 21., 22. und 23. Das sind die drei deutschen Tage, kann man so sagen. Man hat das so wohl hintereinander gelegt, vielleicht auch ein bisschen absichtlich, damit man das Ganze gut verpacken kann. Auch so ein bisschen. Ja. Aber,
das ist eine ganz coole Session, in der Flo auch drin ist. Ne? Am 22. abends geht dann los mit Gary Anderson, dann kommt James Wade gegen Williams oder Bialetsky und dann ist Luke Humphries gegen Flo und dann Van der Voort gegen Menzies, gegen Portela vielleicht, den Brasilianer. Also auch das eine coole Session. Und dann haben wir den 23. natürlich noch mit Nachmittags- und Abendsession und dann ist auch schon Weihnachten. Und dann ist Durchatmen, da ist ein bisschen Pause. Aber bis dahin werden wir natürlich alles miterleben. Logischerweise alle Partien. Ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen, macht The Zone nicht die Viertelfinals. Liebe Kinder, wir haben Weltmeisterschaft. Wir können doch nicht die Viertelfinals weglassen. Wir machen natürlich alles. Es wird komplett übertragen. Jeder Dart wird gezeigt live. Und ich kann für meine Position sagen, ich werde auch sehr, sehr viel kommentieren. Ich lasse zwei Sessions aus. Ich lasse die Montagnachmittagssession aus. Das ist Montag, der 18. Und den Mittwochnachmittag lasse ich aus. Und ansonsten bin ich am Start. Und wir haben übrigens einen ganz spannenden Experten in den ersten Tagen. Rusty Jake Rodriguez ist da.
Cool.
Ist doch cool, oder?
Super.
Freue mich auch total drauf.
Rusty Jake Rodriguez ist der perfekte Trainingspartner. Fällt mir gerade ein. Weil ich wollte dich gerade, naja, für dich auch, ja, natürlich für dich auch. Aber, aber sein Bruder wäre für dich der perfekte Coach beim Bowling, weil du es ja vorher erwähnt hast. Roby John war, glaube ich, also lass mich jetzt lügen, er war mal Wiener Stadtmeister auf jeden Fall und vielleicht auch bei den österreichischen Meisterschaften relativ weit vorne im Bowling.
Genau, ich glaube, der war national unterwegs. Das war nicht nur Wiener Stadtmeister.
Ja, richtig gut, ja, ja.
Ja, richtig gut.
Das ist richtig gut, ja. Rusty J, cool.
Ja, finde ich auch.
Mega.
Ja.
Hallo.
Den haben wir also mit dabei und freuen uns sehr drauf. Mal gucken, was er uns erzählt. Wird auch, glaube ich, jetzt zum ersten Mal kommentieren, auch für ihn ein Debüt. Aber ich werde ihn an die Hand nehmen und ich werde ihn natürlich durch dieses glatte Eis führen.
Rusty Jake ist ein absolut lockerer, legerer Typ und ich könnte mir, also der trägt schon das Herz auf der Zunge so ein bisschen, muss ich sagen.
Genau,
also
so wollen wir es haben. Ja,
genau,
natürlich.
Ja. Und er hat auch gute Insights.
Ich hatte noch gar nicht erwähnt, jetzt mal abseits der Darts-WM, fand das ein echt tolles Zeichen der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass sie jetzt auch gesagt haben, komm, wir reisen ab. Wir fahren nach Hause. Heieieiei, Robby.
Schöner Boykott.
Da gehen die raus. Das ist ein schöner Boykott. Nachdem sie ja so ein bisschen zurückhaltend waren mit ihren Symbolen. Ne? Aber da haben sie mal gezeigt, okay,
Abflug. Da haben sie mal wirklich ihren Mann gestanden. Aber der Spott war ja auch dann gut. Von den Kataris auch und von anderen Fans.
Ja.
gut, wer den Schaden hat, braucht ja für den Sport nie zu sorgen.
Ja, ja. Aber nicht zu viel Helm. Also das will ich, das soll jetzt gar nicht falsch rüberkommen. Aber ich musste irgendwie mit so ein bisschen Ironie das Ganze anfassen oder verbalisieren. Das ist natürlich echt ein großer Schock für viele Fußballfans. Ne? Das ist auch klar, die das alles intensiv verfolgt haben. Und man muss jetzt irgendwie festhalten, wir sind keine Turniermannschaft mehr. Das finde ich sowieso immer geil, ne? Dass man das über Jahre immer sagt, wir sind eine Turniermannschaft und das, wie das, als ob das genetisch weitergegeben wird an deutsche Nationalspieler. Aber wie auch immer, es war ein überraschendes Aus, ja.
Ja. Also, naja. Ich habe auch viel Post gekriegt zum Paulke der Woche.
Oh, ich auch. Woche. Ich auch. Ja. Also, waren nicht alle meiner Meinung.
Ja, waren auch nicht alle meiner Meinung. Was ich aber cool fand, eine Nachricht, ich weiß nicht mehr, wer sie mir geschrieben hat, und das finde ich auch, das kann man so, glaube ich, auch so stehen lassen, weil wir ja so ein bisschen beide Seiten beleuchtet haben, mal aus, ja, von zwei verschiedenen Standpunkten. Und das fand der oder diejenige total spannend, dass wir wirklich froh sein können, dass wir in einem Land leben, wo wir das können. Wir können das gut differenziert darüber reden. Ja. Und das kann uns keiner verbieten. Es kann jemand gut finden, schlecht finden, wie auch immer, oder sich darüber aufregen oder zustimmen, aber es kann uns keiner verbieten, darüber zu reden. Es geht einfach, ja, nicht. Und das ist das Schöne.
Absolut. Ja. Und ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal jetzt so von meiner Seite her richtig rübergekommen ist, weil du das auch dann so, ne, weil du deinen Standpunkt erzählt hast, man kann nicht in ein Land gehen und deren Werte einfach auf den Kopf stellen. Meine Kritik geht voll und ganz in Richtung FIFA. Die FIFA darf das nicht dorthin geben, diese WM, ja, nicht nach Katar. Ich mache den Kataris gar nicht so den, weißt du, die leben halt, wie sie leben. Und da, ja, hast du auch recht, da sind wir nicht in einer Kolonialzeit, wo wir denen unsere Werte einfach überstülpen. Das dürfen wir nicht. Aber diese WM darf einfach nicht dorthin gehen. Das ist mein Hauptkritikpunkt gewesen. Aber wir haben jetzt auch genug drüber gesprochen. Und kommt vielleicht als wunderbaren Übergang, Robby, damit zum Paulke der Woche. Was meinst du?
Ich bin bereit. Könnt schon wieder.
Seid ihr angeschnallt, meine Damen und Herren. Hier kommt der Paulke der Woche reingeflogen.
Der Paulke der Woche.
Also nach den kritischen Worten in Richtung FIFA, in Richtung DFB, in Richtung Nationalmannschaft, habe ich einfach heute mal eine verdammt gute Nachricht. Und das war ja auch so ein bisschen dein Credo am Ende der letzten Folge. Wie hieß nochmal die Website? Goodnews.eu.
Genau.
So. Finde ich eine coole Idee, da ab und zu mal drauf gehen, um einfach gute Nachrichten zu bekommen. Und ich hab eine echt coole Nachricht, und zwar gestern in meinem Briefkasten gehabt. Ich habe den Sampler bekommen, den allerersten Rohling. Das verkünde ich jetzt hier zum allerersten Mal. Das habe ich noch keinem Menschen erzählt. Das ist nicht gepostet und nichts. Robby, es wird neue Elmar Paulke Darts in Kürze geben. Und ich habe diesen Sampler im Briefkasten gehabt. Und ich habe heute tatsächlich eine 180 damit geschmissen. Wer also die Story gesehen hat auf meinem Insta-Account, das waren die neuen Elmar Paulke Darts, die jetzt noch zur WM auf den Markt geschmissen werden von 180. Und ich habe ja in den letzten Wochen viel mit 180 kooperiert. Ich habe viele, viele Darts ausprobiert. Ich habe auch diesbezüglich einfach viel am Practice Board gestanden, weil ich mir meiner Sache sicher sein wollte. Und es ist jetzt ein gerader Barrel, anders als mein erstes Set, das ja so eine Tropfenform hatte vom Barrel her. Ein Barrel mit einem grandiosen Grip. Ich habe jetzt das Sampler-Set in 22 Gramm, wird es aber auch in unterschiedlichen Gewichten natürlich geben. Und was ganz cool ist, dieser Grip der Barrel ist so aufwendig geschliffen, dass die Produktion jedes einzelnen Barrels tatsächlich 20 Minuten in Anspruch nimmt. Es sitzt 90% Tungsten, also der Wolfram-Anteil ist sehr, sehr hoch. Und die werden so, ich habe den Preis gar nicht drauf, wenn ich ehrlich bin, die werden so um die 60 Euro kosten.
Hm, fairer Preis.
Ist, glaube ich, ein fairer Preis. Ne? Der Tungsten macht das Ding dann teuer. Ich bin ja eigentlich jemand, der immer sagt, ey, lass meine Darts nicht so teuer werden. Ich finde das gut, wenn die ruhig einen Ticken günstiger sind. Auch meine ersten haben ja 50 Euro gekostet, aber einfach jetzt die Produktion ist aufwendiger, weil dieser Grip irgendwie so besonders ist. Und weil einfach auch dieser Wolfram-Anteil hoch ist, darum muss man im Preis einen Ticken höher gehen. Und sobald das Set raus ist, Robby, du hast dich immer beschwert, du kriegst nicht genug Nachschub, wirst du natürlich ein Set bekommen und darfst du es testen. Und wenn du ein schlechtes Wort an diesen Darts verlierst, my friend,
Ich bin da immer sehr objektiv, was das angeht.
Das finde ich gut. Nein, feuerfrei. Ja, ja. Feuerfrei.
Wenn es ein gerader Barrel ist, dann hast du schon mal den ersten Punkt auf jeden Fall bei mir.
Schwarze Spitzen, das Ding sieht echt cool aus. Ich werde auch jetzt an diesem Dienstag, es ist ja Nikolaus heute, ich werde heute Abend auch noch ein, zwei Fotos posten, aber bis dahin halt auch nicht.
Okay.
Das ist, Robby, das ist immer ein geiles Gefühl. Wenn sowas dann rauskommt, das ist einfach ein geiles, da kriege ich Gänsehaut. Echt, da habe ich Entenpelle jetzt gerade hier, das ist geil.
Ich zitter, Elmar, ich zitter. Du siehst es jetzt nicht, aber meine Hände zittern. Ich habe etwas Schweiß auf der Stirn und so weiter.
Ja, ich sehe es.
Es ist, nee, also die Darts sind 100% gut, das glaube ich. Wenn die so kompliziert gefertigt werden, dann werden die auch dementsprechend geprüft und das passt alles. Ist eine gute Qualität bei 180, das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Ja.
War ja auch schon dort unter Vertrag, deswegen schaut euch die Dinger gerne mal an und ich werde sie mir ganz genau anschauen. Weil ich krieg sie umsonst, oder?
Ja, natürlich kriegst du die umsonst.
Ach, mein schwäbisches Herz. Da pocht es. Es gibt was umsonst.
Ich weiß doch, wie ich dich kriege. Ich weiß doch, du bist doch so einfach zu durchschauen. Das ist das schön. Nein, das ist, genau. Kommt in Kürze auf den Markt. Ich kann euch jetzt den genauen Verkaufsstart gar nicht nennen. Werde ich aber, wie ihr euch vorstellen könnt, tun. Das gehört ja auch dann mit zu dieser ganzen Sache mit dazu, dass man dafür ein bisschen die Werbetrommel rührt. Aber ich spiele es ja heute den ganzen Tag schon, auch mit meinen großartigen Nachwuchstalenten hier, meinen Söhnen, die auch Bock haben. Gerade Rubinho ist ja einer, der viel spielt, der viel Verschiedenes spielt und der hat sich die Dinge auch, der wollte sie gar nicht mehr abgeben, so ungefähr. Also er hat sich nicht verliebt. Ja, ist gut. Also darauf freue ich mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Und das ist einfach mal eine gute Nachricht. Das war, meine Damen und Herren, der Paulke der Woche. Wir kommen zum WM-Ranking. Ist das richtig?
Es ist richtig, ja.
Wir sind auf Platz Nummer 2, Robby.
Ja.
Wir haben jetzt also die heutige Folge und Folge Nummer 129. Und dann geht die WM los. Wer soll anfangen?
Fang du an. Ich fürchte zwar, du wirst sie mir wegschnappen, aber fang an.
Bist du dir sicher?
Ja.
Okay. Meine WM Nummer auf Platz Nummer 2 ist die legendäre Weltmeisterschaft von 2007. Diese Jackpot. Weltmeisterschaft, die viele zum Darts gebracht hat, auch mich, die dem Fernsehsender Sport 1 oder DSF damals gezeigt hat, dass Darts echt funktionieren wird. Die war ganz entscheidend in meiner Meinung nach in ganz vielen Dingen. Also das war mit dem Finale von Barnefeld gegen Taylor, war das die WM, bei der auch ich dann irgendwie an der Nadel hing. Da hat's mich gepackt. Da habe ich gewusst, okay, das lässt mich jetzt nicht mehr los. Das war mir bis dahin nicht so klar, aber diese WM hat das gezeigt. Es ist die WM, die am 18. Dezember 2006 begann, die den Finalabend am 1. Januar hatte. Finde ich eigentlich echt schade. Ich weiß nicht, ob dir das, wie das geht, Robby. Ich finde, das ist eine Tradition, die man hätte sich bewahren sollen. Das WM-Finale immer fest am 1. Januar, am Neujahrsabend, ist eine geile Nummer. Also mir gefällt das.
Ja.
Aber die
das ist wirklich so. Das hat er klasse. Ja. Das hat er wirklich klasse.
Ja.
Ja.
Es ist die letzte WM in der Circus Tavern. Es wird ab 2008 dann, ab der nächsten WM, ja im Ali Pally gespielt. Es ist eine Weltmeisterschaft mit 64 Teilnehmern aus 14 Nationen. Ein Mann kommt aus Deutschland, namens Thomas Seiler. Shorty verliert sein Auftaktmatch gegen den topgesetzten Colin Lloyd mit 0-3 in den Sätzen. 500.000 Pfund Preisgeld werden ausgeschüttet. Man hatte im Jahr zuvor, also für die WM 2006, das Preisgeld von 300 auf 500.000 hochgeschraubt. Damit bekam jetzt der Sieger 100.000 Pfund. Und ich finde das immer ganz spannend, der Vergleich auch da dieser konkurrierenden Verbände BDO und PDC. Die BDO hatte immer damit auch geködert, auch die Spieler geködert, indem sie das Preisgeld für den Weltmeister sehr hoch gesetzt hatte. Trotzdem, diese 100.000 gab es erst 2010, aber war vielleicht ein Vergleich. Also bei der BDO 2010 bekommt der Sieger 100.000 Pfund, die gesamte WM aber nur ist mit nur 261.000 Pfund dotiert. Also da geht fast die Hälfte an den Sieger. Bei der PDC sind es dann schon 500.000 Pfund und davon gehen halt 100.000 an den Sieger. Also das Verhältnis hat überhaupt nicht gestimmt, weil sie nicht ganz das Preisgeld bieten konnten seitens der BDO und deshalb irgendwie gesagt haben, komm, scheiß drauf, dem Sieger geben wir trotzdem richtig viel Asche. Und ja, so hat sich das so ein bisschen erklärt. Turniersieger ist natürlich Raymond van Barneveld am Ende, der auf Position 32 gesetzt ist, der im Jahr 2006 dann zur PDC gewechselt ist. Robby, und jetzt, ich habe in der Vorbereitung überlegt, ich wusste, ich habe doch mal irgendwann ausführlich über dieses WM-Finale geschrieben. Ich habe doch mal irgendwas gemacht und habe gesucht und bin meine Bücher durch und dachte, das gibt's doch gar nicht. Und fand dann diesen Darts-Kalender. Den Darts-Kalender von 2014. Und als ich den heute nach Jahren nochmal in die Hand genommen habe, habe ich echt gedacht, dass dieses Teil nicht wirklich funktioniert hat. Wir hatten keine besonders hohe Auflage. Das haben nicht viele gekauft. Und ich weiß echt nicht, warum. Weil das Ding ist geil gewesen. Du hast alle Turniere drin. Mit Siegerlisten, mit Preisgeld. Es war ein geiles Interview mit dem Sportpsychologen, weil ich auch da schon so in die Richtung Mentalsport gegangen bin. Es sind die Darts der Top 10 Spieler mit dabei gewesen, abgebildet, dass du sie ein bisschen vergleichen kannst. Es ist irgendwie alles drin. Natürlich auch ein Kalender, wo du auch deine eigene Trainingskontrolle hattest, wo du also deine Trainingswerte auflisten konntest, um zu sehen, wie habe ich jetzt wieder die Woche gespielt und so weiter und so fort. Aber das Ding hat überhaupt nicht funktioniert. Das war ein Rohrkrepierer. Schade eigentlich. Und ich würde gerne, wenn ich das darf, das dauert jetzt vielleicht auch einen Moment, würde ich gerne daraus vorlesen, weil ich das hier als das beste Match aller Zeiten drin habe. Und da sind so alle Fakten, alle wichtigen Fakten auch aufgeführt. Aber das würde ein bisschen dauern. Bist du in Eile? Habt ihr zu Hause was vor? Liegt ihr gemütlich? Wollt euch noch mal kurz eine Tasse Tee holen? Ein paar Weihnachtsplätzchen? Oder vielleicht auch einen Schnaps? Oder ein Bier? Oder ein Wein? Oder ein Sekt? Oder was auch immer?
Lies vor. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was da drin steht im Darts-Kalender 2014 von Elmar 14. Paulke.
London, 1. Januar 2007. Es kommt tatsächlich zum großen Showdown zwischen Raymond van Barneveld und Phil Taylor. Der Mann aus Den Haag, Barney, war 10 Monate zuvor am 15. Februar 2006 von der British Darts Organization zur Professional Darts Organization gewechselt und er hatte sich damals 3 Ziele gesetzt. Er wollte endlich einen neuen Darter vor laufenden TV-Kameras werfen. Er wollte PDC-Weltmeister werden und die Nummer 1 der PDC. Eines dieser 3 Ziele hatte van Barneveld in 2006 bereits erreicht. Seinen ersten Neuner warf er in der Premier League am 23. März 2006 in Bournemouth. Und außerdem ging es dem 4-maligen Weltmeister um den permanenten Vergleich mit Phil the Power Taylor. Bis zu seinem Wechsel zur PDC spielten sie insgesamt 13 Mal in 16 Jahren gegeneinander. Das WM-Finale 2007 ist bereits das 6. Aufeinandertreffen von Taylor in diesem Jahr 2006 und van Barneveld bei der PDC. Also innerhalb von 10 Monaten hatten Barney und The Power bereits 6-mal gegeneinander gespielt. Bei den UK Open, bei den Las Vegas Desert Classics und beim World Grand Prix. Und ich glaube, da habe ich sogar eins vergessen, oder nicht? Ich habe es auch noch mal rausgesucht vorher. Das muss ich jetzt mal ganz kurz nachschauen. Jetzt hakt es hier gerade natürlich ein bisschen. Also die haben 2-mal Premier League gegeneinander gespielt. Dann Viertelfinale UK Open, da gewann der Barney. Dann Las Vegas Desert Classics, dieses Turnier, das im Juli ja gespielt wurde, hatte sich auch Barney durchgesetzt. Ach nee, dann war es das Achtelfinale beim World Grand Prix mit dem Sieg Phil Taylor. Und dann kam halt dieses WM-Finale. Und nachdem van Barneveld den jüngsten WM-Teilnehmer in der Geschichte, den 16-jährigen Australier Mitchell Clegg in Runde 1 mit 13-0 Sätzen besiegt und sich dann knapp gegen den topgesetzten Colin Lloyd mit 4-3 durchsetzte, marschierte er genauso souverän durch das 64er Turnierfeld wie Taylor. Barney gewinnt gegen Rico Wonk, Alan Tabbert und Andy Jenkins ohne Satzverlust. Taylor gibt bei seinen Siegen über den Österreicher Anton Pine, Mick McGowan aus Irland, Chris Mason, Darren Webster und Andy Hamilton gerade mal 2 Sätze ab. Und damit kommt es zum Traumfinale. 17 WM-Titel verteilt auf beide Finalisten. Taylor, der 13-malige Weltmeister, van Barneveld, der 4-malige. Am 1. Januar, an Turniertag 11, wird zudem das allerletzte WM-Match in der legendären Circus Tavern ausgetragen. Nach diesem Finale wechselt die PDC in den Alexandra Palace. 600 Zuschauer haben in der Circus Tavern Platz. Es ist ein enger, stickiger Raum mit niedriger Decke. Und es ist vor allem deshalb ein so wichtiger Ort, weil hier für die PDC alles begann. Das allererste Turnier des World Darts Council, so hieß die PDC bis 97, war die Weltmeisterschaft 1994 in der Circus Tavern, die Dennis Priestley damals im Finale gegen Phil Taylor mit 6:1 gewann. Das Finale 2007 startet einseitig. Die ersten 8 Legs gehen an Phil Taylor. Van Barneveld benötigt einen 14-Darter, um das 9. Leg dann endlich zu gewinnen. Doch an der 13-0-Satzführung ändert das nichts. Ein Taylor-Fan ruft, gut hörbar für Barney, The Power solle sich beeilen und jetzt auch die nächsten 4 Sätze gewinnen. Und erst da realisiert Van Barneveld den deutlichen Rückstand. Später erzählt er, dass dieser Zwischenruf eine Jetzt-erst-recht-Reaktion bei ihm hervorgebracht hätte. Und so gehen die nächsten 3 Legs an den Niederländer. Er gewinnt seinen ersten Satz und macht das 1:3 mit einem 170er-Checkout perfekt. Barney verkürzt auf 2-3 Sätze, macht dabei einen 1:2 Rückstand in den Legs wett. Und dann kann Taylor seinen Vorsprung erst einmal halten. 4-2 Führung, später 5-3. Van Barneveld setzt jetzt nochmal ein Zeichen, gewinnt 6 der nächsten 7 Legs gleich zum ersten Mal seit Matchbeginn aus. 5:5 in den Sätzen. Taylor führt mit 2:0 Legs im 11. Satz, gibt aber ihm dennoch dann ab. 6:5 Führung für den Herrn der Barney Army. Auch der 12. Satz geht in ein entscheidendes 5. Leck. Taylor packt zu. 6:6 Sätze. Damit steht ein entscheidender 13. Satz an. Van Barneveld führt 2:1 in den Lecks. Taylor gleicht aus. 3:2 Führung Van Barneveld. Im Entscheidungssatz benötigt man auch im WM-Finale einen Vorsprung von 2 Lecks. Im 6. Lecks gibt es dann die ersten 3 Championship-Darts für Van Barneveld. Er verpasst sie. 2-mal Doppel-20, 1-mal Doppel-10. Taylor trifft die Doppel-8 und gleicht zum 3:3 aus. 4:3 Van Barneveld, 4:4 Taylor, 5:4 Van Barneveld. Beim Stande von 5:5 Legs kommt es zum Sudden Death Leg, zum allerletzten Leg dieser Weltmeisterschaft. Zum 2. Mal an diesem Abend entscheidet der Wurf auf das Bullseye. Taylor begeht einen Riesenfehler und wirft seinen Dart knapp unterhalb des roten Bordmittelpunktes. Da Van Barneveld entscheiden darf, ob Taylor seinen Dart im Board lässt oder nicht, bittet er Taylor, seinen Dart stecken zu lassen und legt seinen Pfeil einfach oben drauf, der damit ins Bullseye rutscht. Und so darf Barney das letzte Leg beginnen. Barney beginnt also dann mit einer 100. Taylor kommt mit der 180 um die Ecke, was übrigens der Moment ist, wo du denkst, okay, jetzt packt sich Taylor auch noch dieses Sudden Death Leg. Van Barneveld antwortet mit der 180, Taylor die 40, Barney die 105, Taylor eine 133, Barney eine 76, Taylor eine 58. Van Barneveld steht nach diesen ersten 4 Aufnahmen bei 40 Punkten Rest. Taylor bei 90 Punkten. Der 4. Championship Dart sitzt. Van Barneveld trifft die Doppel-20 und gewinnt die PDC World Darts Championship in seinem allerersten Versuch. Er gewinnt 100.000 Pfund und holt sich seinen 5. WM-Titel. Barneys letzte 180 im Sudden Death Leg war seine 21. Damit stellt er einen neuen Rekord auf, was 180er in einer Partie betrifft. Beide Finalisten spielen über die Distanz von 13 Sätzen übrigens einen 3-Dart-Average von über 100 Punkten. Van Barneveld ein 101er, Taylor nur 100,98. In Großbritannien und in den Niederlanden verfolgen im Schnitt über 1 Million Zuschauer dieses Finale. In Deutschland erzielt das DSF seine bis dahin höchste Dartsquote mit knapp 700.000 Zuschauern im Schnitt. Das war das WM-Finale 2007. Ein bisschen ausführlicher als sonst. Boah, jetzt müssen wir schon Bier trinken, du.
Ja, und ich glaube, viele alteingesessene Darts-Fans wissen noch genau, wo sie das geschaut haben. Auch ich weiß noch, wo ich da war und dass ich mir diese... Ich war wirklich sehr aufgeregt bei diesem Finale und ich fand es total cool, das gesehen zu haben. Und das hat auch so... Ich hatte immer ein Feuer für Darts, aber das hat es dann komplett mit Benzin übergossen, dieses Feuer bei mir. Und wer war damals... War da Roland Scholten?
Ja.
Dein Experte? Oder war es noch Dietmar Ernst?
Ich glaube, Dietmar Ernst war das noch.
Dietmar Ernst, den fand ich eigentlich auch immer sehr gut. Ganz anderer Typ als Experte, als wir das heute gewohnt sind. Aber ein sehr cooler Typ. Und es war ein Riesenfinale, ja. Und es war auch eine Riesen-WM. muss ich sagen, das Finale hast du jetzt echt ausführlich nochmal dokumentiert. Auch wenn ich es mir schon in meinem Leben, glaube ich, schon 12 oder 13 Mal angeschaut habe im Nachhinein. Es war ein tolles Turnier und auch diese ganzen Stats, ein WM-Finale, in dem beide ein 100er Average spielen, war ja schon für damalige Zeiten was Unfassbares. Und es war ein
Traum. Dass der auch nach diesem 0-3 auch zurückkommt, da hast du ja eigentlich schon gedacht, der Taylor ist durch. Ne?
Ja, Taylor kommt im orangenen Dartshirt zum Finale, weißt du, mit 13 hinten drauf und der Power, um zu signalisieren, hier, holländische Farbe und ich war 13 Mal Weltmeister und nicht so wie du 4-mal. Schon Riesengeschichten rund um diese WM. Auch Rico Fonck war ja damals ein Riesenthema bei dieser WM. Da hat man ja gedacht, das ist der Niederländer, der in Zukunft so ein bisschen mitspielen wird und so weiter, ist ja dann komplett in der Versenkung verschwunden. Auch ja. Anton Pein, der dieses Meet the Power damals gewonnen hat und sich dafür...
Erste Runde gegen Taylor, ja.
Ja, war halt auch ein cooler Typ und so weiter. War schon eine gute WM.
Und dann auch noch echt spannend. Also klar, man hatte ja die Hoffnung, dass es das WM-Finale Taylor gegen Van Barneveld geben würde von Anfang an. Ne? Und dann marschierten die. Und dann hast du einen Halbfinalabend, wo sie beide mit 6-0 gewinnen. Völlig einseitig und unspannend. Ja. Aber trotzdem spielte das keine Rolle, weil du wusstest, okay, es wird passieren. Es wird dieses WM-Finale geben. Ne? Das hast du alles in Kauf genommen. Auch zweimal 6-0 im Halb. Was für ein scheiß Halbfinale haben.
Aber da siehst du auch mal, wie motiviert die zwei waren, gegeneinander zu spielen in diesem WM-Finale. Das hat dich überhaupt nicht interessiert. Halbfinale, hier schnell durch, Kräfte schon, weiter geht's. Es geht nur um dieses eine Spiel.
Und ich glaube, dass das für viele das beste Match aller Zeiten ist, weil es halt diese gesamte Geschichte hat. Ne? Barney kommt 2-6 zur PDC. Alle hoffen jetzt auf diese Vergleiche mit Taylor. Sie treffen sich 5-mal, bevor es zu diesem Finale kommt. Das kocht immer höher. Und du hast gedacht, okay, wer wird's jetzt machen? Jetzt haben wir die beiden Besten gegeneinander. Und dann spielen sie tatsächlich das Finale. Und dann spielen sie so ein Finale, bei dem du erst denkst, es ist schon entschieden. Dann gibt's ein Wahnsinns-Comeback. Dann gibt's auch dieses Ausbohlen beim Sudden Death Leg. Und die Regel hat man danach ja verändert.
Ja.
Also das war das letzte Match, bei dem der zweite Spieler entscheiden konnte, ob der erste den Dart stecken lassen darf oder nicht. Inzwischen werden sie einfach rausgenommen, weil es ein Vorteil ist, ne? Weil er das einfach genutzt hat. Aber auch geil, dass es diese Szene geben muss, damit man diese Regel verändert, ne? Also das ist
sensationell. Das ist schon Wahnsinn. War das die WM, bei der dieses furchtbare Match Warren French, Shi Yong Sheng, das könnte gewesen sein, in dem beide unter 60 im Average spielen. Und das damals noch ein langes Format war, glaube ich, auch für eine PDC-WM, für ein Erstrundenspiel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es gab irgendwie mal ein Match im Verlauf dieses Siegen. Ah, nee, das war Shi Yong
Sheng. Warren French geht gegen James Wade raus.
Ah, okay, dann war es nicht das. Aber es gab Warren French, The Frog, der hat schon mal ein übles Match bei der WM gespielt. Also er kann Dart spielen, aber da ist er irgendwie komplett neben der Kappe gewesen. Nee, war eine tolle WM, muss man schon sagen. Und es führte keinen Weg an diesen zwei vorbei. Und Colin Lloyd hatte in der zweiten Runde einen Matchstart gegen Van Barneveld. Darf man nicht vergessen. Es war zwar nur einer auf Bullseye, aber fast wäre es direkt am Anfang alles geplatzt. Der ganze Traum.
Ja.
Colin Lloyd war an Nummer 1 gesetzt bei dieser WM.
Ganz genau. Ja.
Ja, weil er der Weltranglisten-Erste war. Ja. Also, das war schon, Nee, tolle WM. Ich glaube, jeder, der erst später zum Darts gekommen ist, sollte sich das auch nochmal anschauen, so ein paar Matches, vor allem dieses Finale natürlich und auch die Geschichte dahinter, was es alles zu erzählen gibt, ist auf jeden Fall ein Ding, ja. Ja, schön. Aber wie gesagt, das hätte ich jetzt genommen als Platz Nummer 2.
Es tut mir leid.
Deswegen.
Nein, das tut mir gar nicht leid.
Nee, es
tut mir irgendwie deshalb nicht leid, weil es nicht nur sportlich natürlich ein Wahnsinn war, auch Taylor, glaube ich, nur mit einer einzigen Partie mit unter 100, der ist das ganze Turnier mit einem 100-plus-Average marschiert, sondern weil es für mich so auch dieses Schlüsselerlebnis war. Du kommst ja aus dem Dart, weißt du, du warst ja sowieso schon infiziert. Diese WM hat mich echt gepackt, die hat mich zum Darts gebracht am Ende. Darum mache ich das heute noch.
Ich glaube, ohne dieses Finale wäre auch bis heute kein Sender in Deutschland großartig noch dabei oder wäre so lange dabei geblieben, weil das hat einfach es war eine große, große Werbeveranstaltung auch für Darts in Deutschland, auch wenn kein Deutscher beteiligt war.
Ja, ganz genau. Es hat vor allem auch denjenigen gezeigt, dass das ein toller Sport ist, die sich damit gar nicht so ausgekannt haben.
Ja.
Also da haben selbst Außenstehende gerafft, dass das was ganz Besonderes war.
Ja.
Ne? Das ist cool. Also dass so ein Spiel das transportieren konnte.
Ja. Ja, dann werde ich jetzt wohl ausweichen müssen und ich mache jetzt was völlig Verrücktes.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Leute denken sich jetzt, warum macht er das, sonst irgendwas. Aber auf Platz 2 landet bei mir die WM 2023. Über die es noch nichts zu berichten gibt. Aber es wird eine besondere WM. Und ich habe das so festgestellt im Zuge meiner Vorbereitung. Es ist so umfangreich. Wir haben ja inzwischen so viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Und die Geschichten, wo kommen die Spieler her? Was wird das für eine WM? Aber es sind so viele besondere Dinge inzwischen dabei. 3 Damen, muss man ja sagen. Das wird vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so ein großes Ding werden, wie heute. Wir haben 2 Deutsche in den Top 32. Wir haben einen ukrainischen Teilnehmer. Den Umständen entsprechend hat sich die PDC da so ein bisschen dafür entschieden. Wir haben eine WM, glaube ich, der Superlative, bei der so viele Infos und so viel, so viele Infos an uns herangetragen werden wie nie zuvor. Wir haben, glaube ich, auch vom Interesse her eine ganz andere Basis als zum Beispiel 2007. Das heißt, ganz, ganz viele junge Darts-Fans werden da dabei sein. Es wird ganz anders gefeiert. Wir sind auch, was Deutschland angeht, auch im ersten Jahr oder die erste WM wieder nach Corona. Es wird wieder so ein bisschen was anderes. Ich bin gespannt, ob die deutschen Fans wieder so zahlreich vertreten sein werden im Ali Pelli. Es wird viele Namen geben, die vielleicht heute unscheinbar sind, aber vielleicht in 5 Jahren fest zur Elite gehören des Darts, auch wenn sie heute überhaupt nicht auffallen. Wir haben 4-mal den Namen Smith dabei, was schon und nicht alle sind aus England. Es ist auch ein Australier dabei und ein Waliser, deswegen, das wird toll. Und vielleicht nochmal die Parallelen zur WM 2007 für alle Barney-Fans. Barney ist damals als Nummer 32 der Order of Merit ins Turnier gestartet. Ich will jetzt hier nicht keine Sachen irgendwie sagen, aber es könnte wieder zu so einem ganz besonderen Run kommen von Barney, weil wenn er den Nummer 1 Gesetzten rausnimmt in der zweiten Runde, dann...
In der dritten Runde,
dann übernimmt er dessen Setzposition auch. Das heißt, es wird auch nicht mehr so von den Gegnern her, es wird kein Peter Wright und Michael van Gerven direkt in den ersten paar Tagen kommen. Ja. Und auch kein Michael Smith. Deswegen könnte es sehr, sehr interessant werden. Und wie gesagt, vor allem die Deutschen interessieren mich wirklich sehr, weil ich glaube, wir haben wieder mal 3 Deutsche dabei, die wirklich für viel Furore sorgen könnten. Und wenn sie es nicht tun, dann eben nicht, dann geht die WM halt eben weiter. Und ich möchte das auch so ein bisschen als Werbung jetzt sehen. Ich weiß, an alle, auch nochmal der Aufruf, verpasst diese WM auf keinen Fall. Es wird viel passieren. Es werden viele Rekorde purzeln, glaube ich. Es wird viele Dramen geben. Es werden Geschichten geschrieben, die vielleicht schon lange nicht mehr geschrieben worden sind. Deswegen jetzt schon mein Platz 2, die WM 2023.
Okay, das ist mal eine Ankündigung. Ja. Und vielleicht nochmal als Ergänzung, Achtelfinale ist bislang das beste deutsche Abschneiden bei einer Dart-WM. Gabriel Clemens damals ja verloren gegen Christoph Ratajski, nachdem er Peter Wright geschlagen hatte. Ja, 2023, ich habe Bock. Und weil du sagst, es werden so viele Geschichten geschrieben, das haben wirklich die letzten Jahre immer gezeigt. Diese Weltmeisterschaft, vielleicht auch, weil die PDC sie so groß macht. Das ist ja immer noch das Turnier, bei dir der Traum in Erfüllung gehen kann. Ich werde reich. Dieses Turnier hat mein Leben verändert. Diese Geschichte will die PDC haben. Ein Turnier wollen sie haben, das das Leben verändert, weil das alle berührt. Und vielleicht schreibt diese Weltmeisterschaft deshalb so oft ganz besondere Geschichten. Und wir hatten schon Jahre, in denen ich immer im Vorfeld dachte, ey, Alter, das wird eine langweilige Weltmeisterschaft. Und dann plötzlich poppen diese Stories auf, weil es Überraschungen gibt. Vielleicht ist es in diesem Jahr wirklich die Barney-Geschichte. Vielleicht ist es die Fallon Sherrock, die aus dieser Krise so ein bisschen rauskommt, aus dem Hate auch rauskommt, die sie über Social Media erfährt und jetzt den Eddie Pelli weiter rockt. Oder Bo Greaves, die 18-Jährige ist es und die nimmt vielleicht auch noch den Gaga raus oder so ein Kram. Will ich nicht hoffen aus deutscher Sicht, aber das genau passiert bei der WM, weil so viel auf dem Spiel steht, weil es um so viel Kohle geht, weil alle hoffen, dass sie vielleicht so ein Riesenstück von diesem Kuchen abbekommen. Und das ist das Coole.
Ja. Oder auch nochmal die Motivation an alle, die nachkommen und so ein bisschen auch Motivation haben, vielleicht davon träumen, so wie ich immer davon geträumt habe, einmal da dabei zu sein. Es ist es wert. Und ich habe auch vor 2-3 Jahren mal mit dem sehr guten Dartspieler in Deutschland so die Diskussion gehabt und ich habe ihn so wirklich vor die Wahl gestellt, habe gesagt, komm, deine Wahl ist jetzt 5 Jahre hintereinander jedes einzelne Dartturnier, das du bestreitest, in Deutschland gewinnen oder einmal Elli Pelli. Für was entscheidest du dich? Wie aus der Pistole geschossen, Elli Pelli. Das zeigt schon so ein bisschen den Status dieses Turniers.
Ja. Und das spürt jeder, der diesen Elli Pelli betritt. Das spüren die Fans, das wissen und spüren die Spieler, das spüren die Verantwortlichen, das spürt jeder Caller, das spüren wir am Kommentatorenplatz, das spürt einfach alle. Alle spüren das.
Ja.
Das ist das Coole.
Ach, es wird.
Ich finde, Robby, mit dieser Vorfreude grätschen wir auch hier rein und sagen, okay, das war Folge Nummer 128.
Ja. Oder
genau mit dem
Spielstätte?
Gefühl.
Spielstätte? Heute hätte ich mal eine. Oder,
oh, ja,
oder
los, dann hau. Gute Idee, hau die Spielstätte
raus.
Geht
auch ganz schnell.
Ich gucke auch kurz nach.
Ja, ich habe jetzt hier eine, ich weiß nicht, vom Fred. Lieber Robster, lieber Elmar, ich bin nun seit 3 Jahren Teil der Crazy Steelers, einem Steeldart-Verein aus Erkrath bei Düsseldorf, mit 2 Mannschaften. Wir verfügen über 5 Boards und haben eine sehr lockere, familiäre Atmosphäre, wie üblich beim Darts wahrscheinlich. Neue Spieler mit Begeisterung für den Dartsport sind natürlich immer willkommen und ich kann versprechen, dass es in unserer Spielstätte Monis Jägerhaus auch ausgezeichnete Schnitzel gibt. Was will man da noch mehr? Trainiert wird immer donnerstags ab 19.30 Uhr. Beste Grüße und macht weiter so. Fred Energy. Und Fred Energy heißt eigentlich Frederik, aber Frederik klingt gar nicht so cool wie Fred. Deswegen.
Fred Energy vor allem.
Fred Energy ist halt Frederik. So, also wie gesagt, Erkrath bei Düsseldorf. Die Crazy Steelers in Monis Jägerhaus. 5 Boards, nicht schlecht.
Okay, pass auf, ich hau hier noch einen hinten drauf. Jeremy hat geschrieben, wir sind vom TSV Buchholz 08, südlich im Speckgürtel von Hamburg, aber schon im NDV unterwegs. Mittlerweile sind wir im Ligabetrieb unterwegs und haben an der von uns liebevollen OKK genannten Spielstätte 10 Boards zur Verfügung. Dazu kommt Bar und Leinwand. Das Besondere an unserer Spielstätte ist jedoch, dass wir direkt auf den Rasen des Stadions gucken können. Dieses gibt unserer gemütlichen Spielstätte einen besonders gemütlichen und einladenden Charakter. Wir sind zudem eine Mega-Truppe jeder Altersklasse. Jeden Montag und Freitag gibt es bei uns ab 18 Uhr bis Open-End Training. Ich schicke dir direkt ein Bild dazu, schreibt er. Und das hat er tatsächlich getan. Das sieht sehr aufgeräumt aus. Ich sehe hier 4 Steel-Dart-Boards in einem guten Look. Es sieht klasse aus. Wer in der Nähe wohnt, geht doch einfach hin zum TSV Buchholz 08 und trainiert Montag oder Freitag ab 18 Uhr bis Open End.
Also NDV weiß ich, Niedersächsischer Dartsverband. Gut. Aber was ist der Speckgürtel von Hamburg? Das habe ich jetzt noch nie gehört.
Der Speckgürtel von Hamburg, wahrscheinlich ist das, da.
Schickt mir einfach eine Nachricht bitte per Instagram und erklärt mir kurz, ich bin wissbegierig, ich will wissen, was der Speckgürtel von Hamburg ist.
Da geht es den Menschen halt besonders gut, dadurch haben sie einen Speck angesetzt.
Okay.
Also so verstehe ich das, ja.
Okay, alles klar. So,
okay.
So, jetzt sind wir, glaube ich, durch. Von meiner Seite aus, oder hast
von
du noch
meiner Seite auch.
Zu sagen?
Von meiner Seite auch.
Bei Elmar Paulke entspannt jetzt bis zur WM, das weiß ich.
Oh ja.
Der lässt sich jetzt sehr, sehr gut gehen. Das gönne ich ihm.
Das gönne ich ihm.
Mit 9 Darts. Stimmt. Ich bin echt gespannt, wenn ich dir das erstmal in den Händen halten darf.
Ja.
Und wenn diese Podcast-Folge rauskommt, apropos Darts, werde ich mal wieder ein Set Darts verlosen, ein besonderes.
Sehr schön.
Was es aber so nicht mehr zu kaufen gibt. Deswegen überhaupt keine Konkurrenz zu den 9 Darts von Elmar Paulke.
Ach, alles gut,
also
alles gut.
Dienstag, den 6. Dezember, gibt es zum Nikolaus wieder eine kleine Verlosung bei mir auf Instagram. Schaut gerne vorbei und macht mit. Würde mich freuen. Elmar Paulke macht nie mit. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja.
Ist das eine Klage, oder?
Hau doch mal raus. Kommentier doch mal. Vielleicht gewinnst du ja. Nicht. Nee, ich wollte dir noch danken, weil es jetzt zurzeit ein bisschen schwierig ist für mich. Ich weiß, es gehört jetzt vielleicht nicht hierher, aber dieses einmal in der Woche mit dir reden, tut mir gut. Reißt mich so aus so ein paar Sachen raus, die mich im Moment beschäftigen und wollte dir auch nochmal Danke sagen, dass du mich so ein bisschen zum Lächeln gebracht hast und ein bisschen die Stimmung aufgeheitert hast. Sehr super.
Das ist schön. Vielen Dank.
Gut.
Ich hoffe, meine Lesestunde war nicht zu lang. Die hat sich ein bisschen zu lang angefühlt. Aber das hat mir einfach Bock gemacht, dass ich auch diesen Kalender noch gefunden habe. Also ich habe den nicht irgendwie, ne, der lag so in der hinteren Reihe eines Bücherregals. Und das hat mich irgendwie gefreut. Und ich habe mich so an diese Euphorie erinnert, die ich damals hatte, als ich die ganzen Texte geschrieben habe. Das hat mir so einen Bock gemacht. Ich habe da echt irgendwie viel Leidenschaft reingesteckt. Und das wurde gar nicht belohnt. Aber das macht auch dann manchmal gar nichts. So im Nachhinein auch. Ne? Da hast du zwar viele Stunden mit verbracht, aber darum habe ich das vorlesen wollen. Dadurch hatte ich irgendwie Spaß daran. Robby, ich danke dir. Ich danke dir, habt eine gute Woche. Das gilt natürlich auch für euch alle, ihr lieben Darts-Lauscher und Lauscherinnen. Ich würde sagen, ich werde ein paar Grüße zwischendurch über Insta schicken aus Berlin. Ich bin jetzt ein paar Tage in Berlin und du hast genau recht. Ich werde ganz entspannt angehen und freue mich darauf. Und ich hoffe, du machst das ähnlich. Und ich hoffe, deine Kinder halten dich nicht zu sehr im Schach.
Da wird schon alles gut werden.
Also, dann habt eine gute Woche. War schön mit euch.
Ciao.
Danke, Robby. Ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.